Erotic Morning Lounge. Erotisches für die Ohren. Erotic Morning Lounge. Erotisches für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden begrüße ich euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute mit Die 13. Fee von Askan von Bargen aus der von Alicia Bionda herausgegebenen Anthologie Sad Roses. Die 13. Fee aus dem Tagebuch der Laure de Seligny. Sonntag, 24. November 1782. Weil ein Nagel fehlte, ging das Hufeisen verloren, weil ein Hufeisen fehlte, ging das Pferd verloren, weil ein Pferd fehlte, ging der Reiter verloren, weil ein Reiter fehlte, ging die Schlacht verloren, weil die Schlacht verloren war, ging auch das Königreich verloren. Ich kann nicht genau sagen, weshalb, aber kaum, dass Madame de Beauséant diesen altertümlichen Spruch zitiert hatte, überrieselte mich eine wohlige Gänsehaut. Eine verwirrende Mischung aus Erregung und Unbehagen, die ich mir selbst nicht recht erklären konnte. Dennoch spürte ich verwundert, wie sich beim Klang ihrer Stimme mit einem Mal die Spitzen meiner Brüste keck regten. Vorwitzig pressten sie sich gegen den Stoff des Mieders und verstärkten in mir ein nie zuvor gekanntes Verlangen, das mich von innen her mit sinnlicher Hitze erfüllte. Selbst die kleine Knospe zwischen meinen Schenkeln wurde plötzlich hart und richtete sich auf. Kalt und heiß zugleich wurde mir. Vorangegangen war ein heftiges Wortgefecht mit einem anderen Mitreisen, Monsieur Delacroix. Dieser vertrat strikt die Meinung, triviale Ereignisse seien niemals in der Lage, den Verlauf einer großen Unternehmung maßgeblich zum Guten wie zum Bösen zu beeinflussen. Worauf Madame de Beauséant in heftiger Weise erwiderte, dass selbst das mächtigste Königreich dem Untergang geweiht sei, wenn auch nur eine unscheinbare Kleinigkeit wie etwa ein rostiger Nagel seinen vorgesehenen Platz in der kosmischen Ordnung nicht einnehme, was sie durch die bereits erwähnte Spruchweisheit zu untermauern suchte. Ich betrachtete die beiden Streitenden abwechselnd und ertappte mich erschrocken bei der Überlegung, ob die Lippen der Madame de Beauséant wohl von derselben Färbung waren wie ihre Brustwarzen. Madame war eine ausgesprochen schöne Frau, eingehüllt in eine Aura prickelnder Erotik, dunkelblond, ein ovales Gesicht, in dem wie prunkvolle Edelsteine ein paar eisblauer Augen glitzerte. Ich war fasziniert vom Anblick ihrer langen Mädchenwimpern, die den Hauch bläulicher Schatten über ihre Alabasterwangen huschen ließen. Und wenngleich Madame der Jahreszeit entsprechend gekleidet war, so konnte sie trotzdem nicht die opulenten Rundungen ihres Busens vor meinen aufmerksamen Blicken verbergen. Während sie sprach, und obwohl ich ihr zuhörte, glitten meine Gedanken immer wieder auf unaussprechliche Abwege. Ich beobachtete ihren Mund, wie er ihre Worte formte, den verführerisch geschwungenen Amorbogen der Oberlippe, das leuchtende Rot, weiß aufblitzende Zahnreihen, und wieder fragte ich mich, wie wohl die zarten Türmchen aussehen mochten, die auf den Spitzen ihrer ausladenden Brüste thronten. Ebenso rot wie ihr Mund, schmal und spitz zulaufend in der Form, oder eher groß und rund, wie ich es von unserer Waschfrau kannte, die sich oftmals im Hof ihrer Kleider entledigt hatte, um im Zuber ein erfrischendes Bad zu nehmen, wann immer sie sich unbeobachtet fühlte. Aufmerksam und neugierig hatte ich sie von allen Seiten gemustert, hatte die Form ihrer Brüste eingehend studiert, die strammen Rundungen ihrer Pobacken, die sanften Einbuchtungen ihrer Lendengrübchen, das dunkle, dreieckige Vlies, das den Zugang zu ihrem Allerheiligsten bewachte. Ich betrachtete Madame de Beauséant nun mit demselben unverhohlenen Interesse und kam zu dem Schluss, dass ihre Brüste, so prall und weiblich geformt sie auch sein mochten, vermutlich recht kleine Brustwarzen trugen, die spitz nach vorn abstanden. Umgeben von Höfen, die nicht die gesamte Spitze ihrer Oberweite beanspruchten, sondern kleiner, dafür scharf konturiert waren. Erneut musste ich an unsere Waschfrau denken, die sich an manchen Zubertagen hemmungslos ihrer Lust ergeben und sich diese im Hof selbst geschenkt hatte. In meiner Fantasie vermischten sich unvermittelt der Körper und das Gesicht unseres Mädchens mit den Zügen und Formen, soweit ich sie erahnen konnte, der Madame de Beauséant. Eine schwüle Hitze breitete sich bei diesen Gedanken in meinem Schoß aus. Erinnerungsfetzen an die saftige Liebesfrucht der nackten Wäschemagd vereinigten sich mit so ungehörigen Fantasien, in denen die Madame de Beauséant und ich eine Rolle spielten, dass ich es kaum wage, sie diesem Papier anzuvertrauen. Doch zurück zu meinen Ausgangsgedanken. Nachdem also diese schicksalhafte Abfolge, der Verlust des Nagels, des Hufeisens, diese Verkettung von scheinbar nicht miteinander in Verbindung stehenden Ereignissen, ursächlich ausgelöst durch eine schiere Lappalie, die dennoch letzten Endes zum Untergang eines Königreichs führen musste, in so eindringlicher Weise von ihr geschildert worden war, beschlichen mich ein stummes Verlangen und Unbehagen zugleich, was ich mir selbst nicht erklären konnte. Es war ein derart verstörendes und doch zutiefst erregendes Empfinden, dem ich mich nicht durch den Anblick des schneebedeckten Gévaudan und auch nicht durch Gedanken zu entziehen vermochte, die mich dazu ermahnen wollten, nicht wollüstigen Träumen nachzuhängen, die jeder Sitte, Moral und jeden Anstands ledig waren. Pausenlos kreiste die erotisierende Stimme der Madame de Beauséant in meinem Kopf, wiederholte den Fünfzeiler mit all seiner unbestechlichen Konsequenz. Irgendetwas an der unausweichlichen Bestimmung, dem Unvermeidlichen und Ausweglosen, das ihm innewohnte, wirkte aufreizend auf mich, ohne dass ich dafür irgendeine Erklärung finden konnte. Und während unsere Reisekutsche weiter durch das Gévaudan, diesen feindseligsten Landstrich der Auvergne, rumpelte, grübelte ich in verlockende Betrachtungen versunken darüber nach, wie groß in Wahrheit der Anteil freien Willens an unserem Leben sein mochte und wie vieles von unbekannten Sternenmächten längst von Geburt an vorherbestimmt war. Ob es tatsächlich vorstellbar war, dass eine richtige Ursache jemals solch ein Gewicht entfalten konnte? Vermochte etwa die Unachtsamkeit eines ungebildeten Lakaien, der Handlanger eines Hufschmieds, der völlig absichtslos, ja gedankenlos gehandelt hatte, tatsächlich den Thron eines edlen und machtvollen Herrschers zum Einsturz zu bringen? Die Vorstellung erschien mir geradezu absurd. Dass ein unbedachter Knabe am Ende durch sein Ungeschick vollbringen mochte, was kampferprobte Heere, strotzend vor Waffen, Kühnheit und wilder Entschlusskraft, nicht hatten erzwingen können. Gleich, wie viel Gewalt und Verderben sich auch in ihrem Gefolge befinden würde. Ein weiterer Mitreisender, der Seigneur de la Besque, pflichtete dieser Ansicht jedoch jedenfalls bei, was nicht nur mich allein überraschte. Er zitierte eine Volksweisheit aus den deutschen Grenzmarken, der zufolge selbst die stärkste Eisenkette immer nur so stark sei wie ihr schwächstes Glied. Er sagte dies zweifellos, um Madame de Beauséants Position damit zu unterstützen, nicht ahnend, dass diese beiläufige Bemerkung mein Blut noch schneller durch meine erhitzten Adern pulsieren ließ. Ich hatte gesehen, wie sich mein älterer Bruder unserer Wäschemagd im Hof genähert hatte. Schamesröte stieg mir bei dieser Erinnerung in die Wangen. Es war ein traumhaft schöner Tag im Hochsommer. Die eine Hälfte des Hofs war lichtdurchflutet, die andere lag im Schatten, in dessen Deckung ich gehockt und schamlos meinen Unterrock gerafft hatte. Vor meinem geistigen Auge verwandelte sich die Magd erneut in Madame de Beauséant, während sich der Seigneur de la Besque ihr von hinten näherte und ihr an die nassen Brüste faßte. Ihr Aufschrei wandelte sich plötzlich in ein fröhliches Lachen. Sie ging in die Hocke, öffnete die Hose des Mannes und begann, ihn mit Wasser aus dem Zuber abzuwaschen. Ich erinnerte mich daran, wie ich damals dachte, es müsse das reinste Zauberwasser sein, denn das damit eingeriebene Glied wurde immer größer und länger. Ein Anblick, der meine Lust ungemein angestachelt hatte. Aus meinem Versteck heraus beobachtete ich die Szene, und ohne darüber nachzudenken, was ich da eigentlich tat, begann ich, mich selbst hemmungslos zu streicheln. Ich rückte etwas nervös auf dem Sitz der Kutsche hin und her und war davon überzeugt, jeder müsse mir meine ungehörigen Gedanken von der Nasenspitze ablesen können. Da war wieder ihr berückend schöner Mund, sinnlich über die Maßen, und ich sah lebhaft vor mir, wie sich ihre weichen, roten Lippen zärtlich über die Quelle de la Besques Lust stülpten, so wie es der Mund der Wäschefrau an jenem Sommertag vor meinen Augen getan hatte. Der Gedanke daran, die Madame könne den Geistlichen, einen Mann der Kirche, tatsächlich auf diese Weise bis zur Entladung bringen, trieb mir den Schweiß aus den Poren. In der Kutsche verriet de la Besque indes nicht die geringste Regung und hielt dem zweifelnden Blick de la Croix gelassen stand. Ich fühlte mich verwirrt. Vielleicht sind diese philosophischen Themen kein geeigneter Gegenstand für die Betrachtungen eines 15-jährigen Mädchens auf Reisen, wie ich eines bin. Andererseits regten diese Gedanken und Wortgefechte meine Imaginationsgabe ungemein an und ließen mein Herz vor Erregung immer schneller schlagen, was ich gerne eingestehe. Und hätte ich nur die Gelegenheit gehabt, mich unbemerkt von den anderen Reisenden berühren zu können, ich hätte eine Möglichkeit gefunden, den angestauten Druck in der Enge der Kabine, meine gesamte körperliche Anspannung rasch zu entladen. So jedoch blieb mir nichts anderes übrig, als die ungewollten Berührungen Madame de Beauséans, die mir gegenüber saß, zu genießen. Unsere Knie berührten sich durch das Schaukeln der fahrenden Reisekutsche immer wieder und verstärkten meine sinnlichen Wünsche. Die Madame versuchte, die Berührungen zu vermeiden, aber mir waren sie gar nicht so unangenehm, wie sie glauben mochte, und so provozierte ich ständig neue, was in der beengten Reisekutsche kein großes Kunststück war. Ich fasste den Entschluss, diese außergewöhnlichen Begebenheiten bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit in mein Tagebuch einzutragen, unterdessen sich in meinem Geist die verführerischen Worte Madame de Beauséans stetig wiederholten, weil ein Nagel fehlte, ging das Königreich verloren. Montag, 25. November 1782, abends. Nur kurze Zeit, nachdem sich die Tragödie ereignet hatte, die der hübsche Junge, der neben Monsieur de Berny auf dem Kutschbock gesessen hatte, entsetzlicherweise mit dem Leben bezahlen musste, er war unglücklich gestürzt und hatte sich dabei das Genick gebrochen. »Das müsse doch mit dem Teufel zugehen«, hatte Madame de Beauséans gemurmelt. Trotz des dichten Schneetreibens und des unwegsamen Geländes sei es so gut wie unmöglich, dass ausgerechnet an dieser Stelle die Kutsche ins Wanken kommen und schließlich sogar umstürzen könne. Und de la Besque erwähnte einen uralten Fluch, der über diesem Landstrich liegen solle und jeden ereile, der sich zu tief ins Gévaudan vorwagte, und dass er ohnehin von Anfang an dagegen gewesen sei, dieser Reiseroute zu folgen, wenn sie auch kürzer war. Aber seine Warnungen seien schließlich von niemandem beherzigt worden. Unterdessen hatte ich mich als Erste neben den toten Jungen gekniet und ihn betrachtet. Sein Gesicht war blasser als der Schnee, in dem er lag. Ein Blutfaden war aus seiner Nase geflossen und neben seinem Kopf. Jetzt erst bemerkte ich es. Wie merkwürdig, dass diese Rosenblüte so dicht neben seinem Kopf im Schnee lag, so als hätte sie jemand symbolisch neben dem Toten drapiert. Ich griff nach ihr, rot und leuchtend war sie, als hätte sie jemand frisch vom Stängel getrennt. Dabei war es völlig abwegig, dass hier bei diesem Wetter eine dieser edlen Pflanzen zu finden sein sollte. Ich behielt diese Beobachtung für mich und ließ die Blüte rasch unter einigen Handvoll Schnee verschwinden. Kurze Zeit später stellte sich glücklicherweise heraus, dass unsere Bedenken, die Nacht hilflos und unter freiem Himmel verbringen zu müssen, überflüssig gewesen waren. Das verwitterte Gemäuer erhob sich am Rande des Waldes, nicht weit von der Unglücksstelle entfernt, genauso wie Monsieur de Bernis es uns gesagt hatte. Glück im Unglück, dass man es zu Fuß so rasch erreichen konnte. Zudem war das unerbittlich auf uns niedergehende Schneetreiben durch den Schutz des Waldes immerhin ein wenig abgehalten worden, so dass wir nicht bis auf die Knochen durchnässt und gefroren wurden, da wir nun in dieser halb verfallenen Schlossruine Unterschlupf fanden. Monsieur Delacroix war übrigens partout dagegen, den toten Jungen mit hierher zu bringen. Man könne ja doch nichts mehr für ihn tun. Woraufhin sich de Bernis, der Kutscher, echauffierte. Er wolle den Eltern des Unglücklichen nicht gegenübertreten und ihnen mitteilen müssen, ihr einziger Sohn sei irgendwo dort draußen geblieben, um ein Fraß für die Wölfe zu werden. Der Gedanke daran, dass diese Bestien beständig ums Gemäuer schlichen, erfüllte mich mit größerer Sorge, als ich meinen Mitreisenden gegenüber zugab. Und ich fragte mich langsam ernsthaft, ob vielleicht irgendetwas nicht mit mir in Ordnung war, denn die latente Bedrohung, in der wir hier schwebten, schien meine Sinneslust, die Sehnsucht nach erotischer Erfüllung, ungemein zu verstärken. Vielleicht war es ein Aufbäumen des Überlebenstriebes, die Angst vor dem knöchernen Gevatter, der heute so dicht neben mir seine Sense geschwungen und den hübschen Jungen getroffen und in sein dunkles Reich geholt hatte. Wer konnte wissen, ob er das nächste Mal nicht mich treffen würde, aber vorher wenigstens wollte ich leben. Ja, ich wollte leben und das Leben auskosten mit allem, was es mir an Leidenschaft, Schönheit und Genuss zu bieten hatte. Schließlich haben die Herren de Bernis und de la Besque den Leichnam des Jungen gemeinsam hierher getragen. Sie haben ihn nach nebenan in eine enge Seitenkammer gebracht, da sie es uns nicht zumuten wollten, neben einer Leiche die Nacht zu verbringen. Wir selbst hatten nur leichte Blessuren davongetragen, obwohl ich glaubte, mir jeden Knochen im Leib gebrochen zu haben, als die Kutsche jäh und ohne jeden erfindlichen Grund umgestürzt ist. Der Stein oder die hervorstehende Wurzel oder Unebenheit des Weges, die wir als Ursache für den Sturz vermutet hatten, ließ sich nämlich nicht finden. Das heißt, nun, man mag mich für verrückt erklären oder auch nicht, für das, was ich als nächstes schildern möchte, aber ich habe gesehen, was ich gesehen habe, als ich aus der Kutsche geklettert bin, um mich neben den toten Jungen in den Schnee zu knien. Sie sind wirklich da gewesen, unheimlich und schwarz, sich schlängelnd an viel zu lange Fangarme eines zu großen Tintenfischs erinnernd, die sich um die Speichen der Kutschräder gerankt hatten, sich obszön windend. Und kaum, dass ich mich ihnen näherte, hatten sie sich auch schon blitzschnell unter den Schnee zurückgezogen und waren wieder verschwunden, spurlos, in der Dauer eines Lidschlags. Oder war es lediglich ein Spiel von Licht und Schatten, das mich genarrt hatte? Der Sturz, der Anblick des Toten, der Schmerz, all das hatte mich sicherlich ziemlich mitgenommen. Dennoch, ich hätte jeden Schwur getan, dass sie wirklich da gewesen sind. Und das beklemmende Gefühl ließ sich nicht mehr abschütteln. Vielleicht war unsere Kutsche nicht einfach ohne Ursache und ohne Absicht gestürzt? Ich wage es nicht zu schreiben. Zu Fall gebracht worden? Sehen Sie, was ich meinte? Sagte Madame de Beausillon mit spitzer Zunge an Delacroix gewandt, als ich von diesen Dingen gesprochen habe. Wir alle waren auf eine geruhsame Fahrt eingestellt. Dann stürzt die Kutsche einfach um, und wir sind gezwungen, in diesem scheußlichen Gemäuer Zuflucht zu nehmen. Das sind die kleinen, unscheinbaren Dinge, die unsere großen Ambitionen verhindern.
Vielleicht hätten Sie von diesen Dingen lieber schweigen, statt sprechen sollen, gab Monsieur Delacroix eisig zurück.
Ich vermutete, dass er demselben Aberglauben anhing wie die Menschen in meinem Heimatdorf, nachdem man Böses nicht hören, sehen oder sagen soll, da man es ansonsten unweigerlich anzieht. Allerdings scheint es mir schwerlich vorstellbar, dass Madame de Beausillon über derlei übernatürliche Fähigkeiten verfügte, obwohl sie zweifellos ein gewisses magisches Talent besaß. Denn mühelos hatte sie mich verzaubert, ohne es zu ahnen vielleicht, dennoch, sie ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich konnte nur noch daran denken, wie sich ihre wogenden Brüste wohl anfühlen mochten. Ich wollte sie küssen, kneten, ihre Knospen zwischen die Zähne nehmen, ihr die großen, runden Hälften ihres Hinterteils spreizen und sie mit meiner Zunge kitzeln, so wie mein Bruder es bei unserem Wäschemädchen getan hatte. Gott, ich war wie besessen von ihrer Schönheit und Eleganz. Dabei hatte ich noch nie zuvor im Leben ein derart widernatürliches Verlangen gespürt. Unser Kutscher war noch immer in Rage und hielt sich abseits des flackernden Feuers, das wir inmitten des Gewölbes entzündet und um das wir uns im Kreis gesetzt hatten.
»Selbst ein Schurke, ein Mörder oder Selbstmörder hat das Recht auf ein christliches Begräbnis«, schimpft er unentwegt. »Und selbst wenn es in ungeweihter Erde ist, eine Schande wäre es gewesen, den armen Teufel einfach schutzlos da draußen liegen zu lassen.« »Sie haben Ihren Willen ja gekriegt«, erwidert Monsieur Delacroix. »Können wir jetzt wieder von etwas anderem sprechen?«
»Liegen lassen, pah!« Der Kutscher war nicht zu beruhigen.
»Hat man so etwas schon mal gehört? Trägt feine Tücher am Leib, unter denen kein Herzschlag zu spüren ist. Ich frage mich, ob Sie genauso handelten, würde es dabei um Ihren eigenen Sohn gehen?«
Ich musterte Della Besque, der sich nach außen hin nichts anmerken ließ, dessen fiebrig glänzende Augen jedoch eine beredte Sprache sprechen. Irgendetwas in diesem Gemäuer schien ihm wahrhaft Furcht einzuflößen. Ich begann Gefallen an diesem prickelnden Gefühl zu entwickeln. Ja, ich verspürte auch Furcht, die namenlose Spannung in Erwartung eines unheimlichen oder schreckerfüllten Geschehens. Ich begreife den Nervenkitzel immer mehr, der die Damen der besseren Gesellschaft erfasst, während sie als Zeugen von ihren Fenstern aus Hinrichtungen beiwohnen und sich dabei gleichzeitig von ihren Liebhabern mit harten Stößen die Angst und die Geilheit aus dem Leib treiben lassen. Der Anblick des Blutes der Delinquenten auf dem Schafott versetzte meine Tanten einmal in derartige Raserei, dass sie sich gegenseitig mit Gotmichés bis zum Höhepunkt reizten. »Was für eine Ruine ist das?« wollte ich von Della Besque wissen. »Wer hat sie erbaut?« Der Angesprochene hob den Blick und starrte mich an, als hätte ich etwas ganz und gar Ungehöriges von ihm verlangt.
»Wie ist Ihr Name, Mademoiselle?«
»Law«, erwiderte ich wahrheitsgemäß. »Lord de Seligny.« Der Anflug eines Lächelns huschte über seine maskenhaften Gesichtszüge, absonderlich wirkend, da ich fast nicht geglaubt hätte, dass er zu solch einer Regung überhaupt fähig sei.
»Ah, das schillernde Gold von Seligny«, sagte er und schien kurz in Gedanken versunken.
Abwesend betrachtete er mein hellblondes Haar. Nun wiederum lächelte ich über dieses kleine Wortspiel entzückt, mit dem er meinen Namen mit dem französischen L'or, Gold, in Verbindung brachte.
»Möchten Sie«, fügte er mit einem befremdlichen Aufglitzern seiner Pupillen hinzu, »das wirklich wissen? Ich werde Ihnen die Geschichte dieses Ortes verraten.«
»Ja«, hauchte Madame de Beausillon, die dicht neben mir saß. Ich zerschmolz vor Sehnsucht und Verlangen, wenn sie sich bewegte und ihre Brüste versehentlich gegen meinen Ellenbogen drängte. Auch mich würde interessieren, welche Art die Geschichte dieses Ortes ist, an dem zu nächtigen ich das zweifelhafte Vergnügen habe, fügte sie hinzu. Ich liebe Erzählungen jeder Art und war gespannt, was unser Mitreisender über dieses trostlose Chateau zu berichten wusste. Und überdies würden wir in dieser aufregenden Winternacht ohnehin keine Ruhe finden. Aber da ich kurz austreten musste, erbat ich mir einige Minuten, die ich nun heimlich dazu nutzte, beim Licht einer Kerze, die mir Monsieur de Berny in die Hand gedrückt hatte, die Geschehnisse der vergangenen Stunden rasch und mit wenigen Worten in meinem Journal intim zu skizzieren. Nun wollte ich zurückeilen und hören, was der La Besque uns zu erzählen hatte, und hoffte, die Geschichte möge schön, spannend und lang genug sein, damit ich die aufreizende Gegenwart der Madame de Beausillon so lange wie möglich genießen konnte.